Wladimir Medinsky hören wir hier, Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er stellt ein neues Geschichtsbuch vor, das seit einigen Monaten im Unterricht für die Zehnt- und Elftklässler in Russland benutzt wird. Auf dem Cover des ersten Bandes eine endlose Truppenparade vor dem tief verschneiten Kreml. Auf dem zweiten die Krimbrücke und ein Mann und eine Frau, die an einer Rakete arbeiten. Stärke und Fortschritt, das Ganze in Sowjetästhetik. Die Erzählung, Russland hat eine starke Vergangenheit und eine starke Zukunft und ein starkes Militär. Entstanden ist das neue Buch auf Wunsch des russischen Präsidenten.
Das ist eine Idee, mit der er das erste Mal 2013 explizit aufgetreten ist und gesagt hat, wir brauchen das. Wir brauchen ein einheitliches Geschichtsbild, um unsere Nation zu stärken.
Sagt die Historikerin Barbara Christoph.
Das Buch endet mit einem langen Kapitel über den Krieg in der Ukraine. Und die Geschichte muss sozusagen so rekonstruiert werden seit 1914, dass man punktgenau da landet und ein Narrativ anbietet, aus dem hervorgeht, dass es gar keine andere Möglichkeit gab.
Geschichte als Waffe. Eine Vergangenheit, die so B und G geschrieben wird, dass sie Argumente liefert für die Gegenwart. Wladimir Putin will die Geschichtsschreibung und auch den Unterricht dem eigenen Bild von der Welt unterwerfen. Das gilt besonders für die Frage, ob die Ukraine ein souveräner Staat mit eigener Geschichte ist. Für Putin darf sie das natürlich nicht sein. Und so lässt er es dann reinschreiben ins Geschichtsbuch. Aber nicht nur in Russland werden Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht indoktriniert. Lange war es überhaupt selbstverständlich, dass man Geschichte aus Sicht der gegenwärtigen Mächtigen erzählt. Wie macht man es heute besser? Darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast, den wir zum Teil auf der Bildungsmesse Didakta aufgezeichnet haben. Ich bin Jörg Biesler.
Ein entscheidender Strang in diesem Narrativ ist der Westen, der seit Jahrzehnten nichts anderes im Sinn hat als die fixe Idee. Das ist tatsächlich auch so ein wörtliches Zitat, das in dem Schulbuch fällt. Die fixe Idee, Russland in die Knie zu zwingen, die Sowjetunion aufzulösen, Zwietracht innerhalb Russlands zu sehen und im Zweifelsfall dann sogar tatsächlich auch die Russische Föderation nochmal zu einer Selbstauflösung zu bewegen. Das ist so ein Narrativ, das sich durchzieht.
Barbara Christoph forscht am Leibniz-Institut für Bildungsmedien in Braunschweig. Da gibt's gerade eine Arbeitsgruppe, die sich mit den neuen russischen Geschichtsbüchern beschäftigt. Die Landkarten darin zeigen eine viel kleinere Ukraine. Die ursprünglichen Umrisse, die gibt's da gar nicht mehr. Russland spricht dem Land die Souveränität ab und will dort Nazis bekämpfen mit einer militärischen Spezialoperation, wie der Krieg in der offiziellen Sprachregelung Russlands ja heißt. In diesem Jahr soll es noch ein neues Geschichtsbuch geben, dann für die jüngeren Jahrgänge. Auch da wird dann sicher die Geschichte passend gemacht. Es geht um eine stringente russische Heldenerzählung mit einem entscheidenden Knick, dem Zusammenbruch nämlich der Sowjetunion. Der wird als die größte geopolitische Katastrophe bezeichnet. Und natürlich ist es der böse Westen, der dafür verantwortlich ist und nicht das lang unterdrückte Freiheitsstreben der Menschen im eigenen Land.
Und parallel dazu wird dann die Geschichte erzählt, immer dann, wenn wir, die Sowjets oder die Russen, wer ist sozusagen der Protagonist, das verändert sich ja im Laufe der Geschichte, immer wenn wir stark waren, wenn wir einig waren, wenn wir die richtigen Prioritäten in unserer auch Innenpolitik gesetzt haben und darauf geachtet haben, dass wir eine super Industrialisierung hinkriegen, dass wir eine tolle Rüstungsindustrie aufbauen können, dann können wir diesen perfiden Westen, dem es immer nur darum geht, uns in die Knie zu zwingen, dem können wir Paroli bieten.
Auf die neuen russischen Schulbücher kommen wir nochmal zurück. Und die historischen Narrative der russischen Propaganda, die haben wir ganz ausführlich behandelt in der letzten Folge von Der Rest ist Geschichte. Ganz grundsätzlich kann man sagen, Geschichtsunterricht ist oft ein Ort der Propaganda, an dem Heranwachsenden eingeimpft werden soll, wie sie die Welt zu sehen haben. Im US-Bundesstaat Florida machten letztes Jahr neue Lehrpläne Schlagzeilen, weil sie Schülerinnen und Schülern der 6. bis 8. Klasse vermitteln wollten, dass Sklaverei nicht nur schlecht war, sondern die Sklaven ja auch was lernen konnten von den weisen weißen Sklavenhaltern und sich damit persönlich weiterentwickeln. In palästinensischen Schulen gab es, übrigens von der EU finanzierte Schulbücher, in denen Israel als Staat nicht vorkam. Ganz besonders gut erforscht ist der Geschichtsunterricht in der DDR. Auch der war Mittel zur Volkserziehung. Die Menschen sollten das Land und die Regierung gut finden, sich eingliedern, keinen Widerstand leisten und die Feinde als Feinde sehen. Dass wir darüber viel wissen, das liegt auch an der Arbeit von Henning Schluss.
Der Geschichtsunterricht war eingebettet in die Ideologie des Marxismus-Leninismus und hatte da bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Er hatte nämlich die historische Mission der Arbeiterklasse zu verdeutlichen. Und das hat er auch gemacht, auch in den Unterrichtsmitteln.
Henning Schluss ist geboren und aufgewachsen in der DDR. Er spricht also über den Geschichtsunterricht, den er selbst als Schüler erlebt hat. Heute ist er Professor für Bildungsforschung in Wien und wir haben mit ihm auf der Bildungsmesse Didakta in Köln gesprochen, deshalb die Hintergrundgeräusche. In unserem Gespräch ging es natürlich zunächst um seine eigenen Erfahrungen als Schüler in der DDR.
Und gleichzeitig ist es eben so, dass die zur Verfügung stehenden Quellen, also Geschichtsunterricht besteht ja auch ganz viel aus Lernen mit Quellen zu arbeiten, dass die eben sehr eingeschränkt waren in der DDR. Im Wesentlichen war das Lehrbuch, die Quellen. Und weitere Quellen wurden nicht herangezogen. Und wenn, dann konnten sie herangezogen werden, vielleicht aus der Tagespresse. Aber da war jetzt nun auch nicht besonders eine größere Meinungspluralität zu finden. Ja. Insofern war das immer schwierig, weil die Quellenauswahl eben schon so war, dass sie zu einer bestimmten Position, zu einer bestimmten Überzeugung hinführen sollte. Also eben die historische Mission der Arbeiterklasse zu verstehen, was ja nicht nur für die Vergangenheit wichtig war, also um zu verstehen, wie die Höherentwicklung in der Vergangenheit funktioniert hat in der Geschichte, sondern auch, wie sie in Zukunft funktionieren wird, dass eben alle Gesellschaften sich gesetzmäßig zum Kommunismus hin entwickeln.
Dass Diskutieren nicht immer erwünscht war, das kenne ich auch aus meinem Geschichtsunterricht in Westdeutschland. Viel ist mir da nicht in Erinnerung geblieben, aber eine Situation, die habe ich nicht vergessen. Da haben wir angefangen zu diskutieren im Geschichtsunterricht. Wir waren so 16 und haben natürlich alles in Frage gestellt, wollten selbst verstehen und unsere eigene Sicht finden. Und diese eigene Sicht, die widersprach dann eben der, die unser Geschichtslehrer uns vermitteln wollte. Als ihm die Argumente ausgingen, hat er sich dann hilflos auf seine Autorität berufen und gesagt, habt ihr studiert oder ich? Das habe ich nicht vergessen. Und vielleicht habe ich dann auch deshalb Geschichte studiert und bin Journalist geworden, weil ich es selber wissen wollte, aus den Quellen und nicht aus dem Lehrbuch oder diktiert von einem denkfaulen Lehrer. Henning Schluss ist auch ganz nah an die Quellen rangekommen, zum DDR-Geschichtsunterricht, nämlich durch einen ganz spektakulären Archivfund.
Das war Anfang der 2000er, kam ein Kollege zu mir und sagte, ihm sei ein Videoband zugespielt worden und da ist Unterricht drauf. Und Videoband müssen wir uns nicht vorstellen, die Älteren unter uns erinnern sich, VHS-Kassetten. Das hatte damit nichts zu tun, sondern das war so eine Rolle, die ist ungefähr so groß gewesen, eine 1-Zoll-Bandrolle. Und da musste man erstmal ein Gerät finden, was das überhaupt abspielen konnte. War gar nicht so einfach, weil die meisten Geräte sind einfach weggeschmissen worden und das meiste ist auch nicht umkopiert worden. Aber nach 2 Jahren habe ich dann ein kleines Videostudio in Hamburg gefunden, die noch so ein altes Philips-Gerät hatten, auf dem die das abspielen konnten. Und dann haben wir diese 3 Bänder, die mir der Kollege damals gegeben hatte, überspielt. Und ich habe damals an der Humboldt-Universität in Berlin gearbeitet. Und dann haben wir diese Bänder digitalisieren können. Das war auch nötig, weil man die nur noch einmal abspielen kann. Dann löst sich das quasi auf. Also man muss sie in dem Prozess des Abspielens auch sofort digitalisieren. Und dann haben wir das mit Kollegen angeschaut.
Wir wollen uns heute den Maßnahmen des 13. August 1961 zuwenden und wollen uns auseinandersetzen mit einer Behauptung, die vom Klassengegner über diese Maßnahmen seit eh und je verbreitet wird.
Eine Schulstunde hören wir da aus dem Jahr 1977. Aufgezeichnet in der Humboldt-Uni Berlin mit Schülerinnen und Schülern einer 10. Klasse. Die Lehrerin stellt Fragen und die Schüler suchen nach Antworten. Mehr oder weniger wie in jeder Schulstunde. Aber man merkt schnell, nicht nur am Unterrichtsplan, auf den die Lehrerin ständig guckt, es gibt eigentlich immer nur eine richtige Antwort. Dabei ist das ja hier eine Geschichts- und keine Mathestunde. Thema ist der Mauerbau, der am 13. August 1961 begann und nach eine kaum überwindbare Sperranlage durch die beiden deutschen Staaten und mitten durch Berlin zog.
Das ist eine super interessante Stunde, weil die eigentlich begründet, weshalb der Bau der Berliner Mauer, die Sicherung der Staatsgrenze, ein Akt zur Sicherung des Friedens war und kein Willkürakt der SED.
Die Mauer scheint wichtig gewesen sein.
Ist ein ganz wichtiger Punkt in den Lehrbüchern, erst der Staatsbürgerkunde, später des Geschichtsunterrichtes und im Curriculum auch. Und die Schulstunde muss jetzt eben damit arbeiten, dass die Position, auch die offizielle Position der DDR oder auch Stalins, ja, des Ostblocks zur Frage der Wiedervereinigung sich verändert hat. Und die Schüler stehen jetzt vor der Herausforderung, sie müssen das, was zu dem jeweiligen Zeitpunkt richtig war, wiedergeben und müssen sagen, weshalb das 5 Jahre später schon falsch war. Und das ist eigentlich eine fast unmögliche Aufgabe für Zehntklässlerinnen. Ja, also selbst die Lehrerin hat da schon Schwierigkeiten, weshalb die Konföderation in den 50er Jahren noch ein richtiger Gedanke war, aber weshalb es schon eben 5 Jahre später eigentlich schon der Klassengegensatz oder der Blockgegensatz so unüberwindlich war, dass man sich jetzt also eine Konföderation gar nicht mehr vorstellen konnte. Schon gar nicht eine Wiedervereinigung, die ja offiziell noch zur Ideologie am Anfang der Deutschen Demokratischen Republik auch gehört hat. Und diese Wechsel darzustellen und gleichzeitig immer das auf der richtigen, also nicht nur die richtigen Stichworte zu liefern, das konnten die Schülerinnen schon, aber zu sagen, warum war das früher anders, das ist schon schwierig. Und vielleicht war die Orwellsche Version dann doch leichter, einfach sich nicht daran zu erinnern und immer nur das aktuelle Wahrheit zu vermitteln.
Aber das scheint ja, wenn ich Ihnen zuhöre, als ob sich so ein Unterricht in gewisser Weise auch selber schützt. Also man merkt eigentlich die Bruchstellen, wenn man nämlich argumentieren muss, warum irgendwas jetzt anders gesehen wird, als es vor 5 Jahren gesehen wird.
Genau so ist es.
Da komme ich ja selber vielleicht schon auf den Gedanken, dass das dann nur eine sehr eingeschränkte Perspektive ist, offenbar.
Genau so ist es. Also eigentlich bietet der Unterricht auch die eigenen Bruchstellen schon mit. Ja? Weil man sieht, warum soll das denn jetzt anders sein? Warum soll die Konföderation eigentlich kein guter Gedanke mehr sein? Und das ist auch für die Lehrerin natürlich sehr schwer zu vermitteln. Das merkt man auch im Unterricht, dass den Schülerinnen das auch deutlich schwerfällt.
Ja, ich habe die Aufnahme auch gesehen. Die Lehrerin hat auch die ganze Zeit Unterlagen auf dem Tisch und guckt immer drauf, was sozusagen bei den Fragen, die sie stellt, dann auch rauskommen soll. Das können wir gleich nochmal über die Unterrichtsmethodik sozusagen sprechen. Aber was ist denn das Ziel von so einer Unterrichtsstunde? Also wie war die aufgebaut und was sollte das Ergebnis am Ende sein?
Also wir müssen uns mal vorstellen, wenn wir uns das räumlich vorstellen, diese Stunde ist aufgenommen worden, ungefähr 500 Meter vom Brandenburger Tor entfernt, im Gebäude, was heute zur Humboldt-Universität immer noch gehört. Und es musste legitimieren, weshalb diese Sicherung der Staatsgrenze, also der Bau der Berliner Mauer, richtig war, notwendig war, ein Akt zur Sicherung des Friedens. Das direkt an der Mauer, mit Schülern, die Westklamotten anhaben, die Riaseh-Parade hören und Verwandte auf der anderen Seite Berlins wahrscheinlich auch hatten. Also keine ganz einfache Situation. Und trotzdem entfaltet diese Stunde eine ziemliche Plausibilität und einen Sog, unter anderem durch die eingesetzten Unterrichtsmittel. Also ich würde sagen, für die Stunde funktioniert es, aber ob es auf dem Pausenhof noch funktioniert, das ist eben schon unsicher.
Also Inhalt der Stunde, haben wir schon gesagt, ist die Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Mhm. Und in der Stunde wird natürlich völlig klar, dass West, die Bundesrepublik, hier der Aggressor ist, der mit allen möglichen Mitteln versucht, die DDR-Autonomie zu untergraben. Was sind das für Mittel?
Also dazu musste man ja nicht lügen. Es sind sicherlich auch die eine oder andere Unwahrheit dabei, aber im Prinzip funktioniert es dadurch, dass man Quellen geschickt zusammenstellt oder auf bestimmte Weise interpretiert. Also dass zum Beispiel die Fluchtbewegung, das ist keine Flucht, sondern das ist die Abwerbung von Fachkräften. Also es geht um ein Framing. Die Leute sind nicht freiwillig geflohen aus der DDR und haben die DDR verlassen, sondern sie wurden quasi abgeworben und entführt. Und das waren alles konterrevolutionäre Kräfte. Dass das eben aber nicht wirklich zu der Lebenserfahrung passte und schon gar nicht dann in den 70er oder später in den 80er Jahren, ist auch klar. Und da haben sie einfach diese Spannung.
War aber in gewisser Weise wahrscheinlich auch egal. Also man konnte mit diesem Zwiespalt leben, auf dem Pausenhof anders zu denken und zu reden als im Unterricht.
Das ist eben faszinierend, ja. Diese Zweigleisigkeit des Denkens. Und das macht sich in vielen totalitären Systemen eben bemerkbar, dass wie das funktioniert. Manchmal ist das von Elternhäusern unterstützt worden, die gesagt haben, in der Schule sagt er das bitte nicht. Und manchmal sind in der Schule eben auch dann gezielte Fragen gestellt worden. Welche Form hat denn eure Fernsehuhr? Und wenn die rund war, dann war eben klar, dass die DDR-Fernsehen gucken. Oder wenn die eckig war, dann ARD oder ZDF. Oder andersrum, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Form die Fernsehuhr hatte, aber sie war unterschiedlich, das ist der Punkt.
Was wichtig ist in dieser Unterrichtsstunde ist, glaube ich, dass eigentlich klar ist, was rauskommt am Ende. Also es geht gar nicht darum, das mit der Klasse zu erarbeiten, sondern die Klasse ist eher so eine Art Stichwortgeber.
Ja, und es gibt so eine Szene, wo das Tafelbild erarbeitet wird, die ist besonders sprechend. Der Mentor dieser Kollegin, die da den Unterricht gemacht hat, die von den Schülern sehr geschätzt worden ist, der hatte international publiziert zum Tafelbild. Also war ein großer Experte auf dem Feld des Tafelbildes. Und das Tafelbild spielt in der Stunde auch eine besondere Rolle. Und das ist sehr spannend, weil die Schüler sagen immer irgendetwas und die Lehrerin schreibt etwas an. Was die Lehrerin anschreibt, hat nicht unbedingt was zu tun mit dem, was die Schülerinnen sagen. Aber es ist klar, es muss am Ende muss dieses Tafelbild rauskommen mit den Stichworten. Und ob die Schülerinnen das nun sagen oder nicht, spielt dafür eine untergeordnete Rolle.
Helfen beim Vermitteln der richtigen Sicht auf die Geschichte sollten auch die Schulschallplatten in der DDR. Da war dann gleich jede subjektive Sicht ausgeblendet. Die Schallplatte diskutierte nicht, sie rotierte und dozierte.
Man muss einfach mal sagen, dass die DDR da erheblich investiert hat in die Herstellung von solchen Bildungsmedien. Das ist schon sehr beeindruckend. Also auch wenn man diese ganze Schallplattenaufnahme mal anhört, es gibt einen eigenen Schulschallplattenverlag, der hieß Schola. Und in diesem Schulschallplattenverlag ist diese Schallplatte entstanden, wo verschiedene Stücke zu verschiedenen Lehrplanthemen eben drauf produziert worden sind.
Die Sicherung des Friedens am 13. August 1961.
Schritt für Schritt wurde in der Deutschen Demokratischen Republik an der sozialistischen Zukunft gearbeitet. Die Enteignung der Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrecher hatte der kapitalistischen Ausbeutung das Fundament genommen. Die Imperialisten und Militaristen aller Schattierungen bereiteten systematisch den militärischen Überfall auf die Deutsche Demokratische Republik vor.
Die Imperialisten wollten die DDR, ein Bollwerk des Friedens, überfallen und die Uhren der Geschichte zurückdrehen. Der Frieden war in Gefahr.
Er musste gerettet werden.
Das ist jetzt das Stück zum 13. August 1961 zur Sicherung der Staatsgrenze, wie das damals hieß, in Berlin. Und wenn man sich da mal drauf einlässt, wenn man das hört, dann denkt man nach einer Weile, entfaltet eine solche suggestive Kraft, dass man tatsächlich glaubt, der Bau der Berliner Mauer hätte den Atombombenangriff verhindert. Wenn man mal kurzzeitig drüber nachdenkt, dann denkt man, kann ja nicht funktionieren. Aber diese Dramaturgie, mit der das aufgebaut ist, ist wirklich beeindruckend und zieht einen noch heute in den Sog rein.
Schülerinnen und Schüler haben das damals sicher auch bemerkt, dass man ihnen da im Unterricht eine bestimmte Wahrnehmung vermitteln wollte, aus politischen Gründen. Aber auch wenn sie es gemerkt haben, sagt Henning Schluss, sie wussten, was von ihnen erwartet wurde und sie haben einfach die richtigen Wörter benutzt.
Sie wussten die richtigen Stichworte, sie wussten, dass der Kapitalismus verrottet und verfault, aber sie haben es nicht geglaubt. Und das war doch aber das eigentliche Ziel. Sie sollten es ja glauben. Sie sollten ja nicht glauben, sondern sie sollten es wissen. Also das war die wissenschaftliche Weltanschauung war, dass das stimmt und das muss so sein. Und wenn man das nicht glaubt, dann liegt man falsch. Das ist also nicht nur eine falsche Meinung, sondern das ist falsches Wissen und kann dann auch mit einer schlechten Note bewertet werden. Insofern bin ich da auch nie so besonders gut ausgestiegen, notenmäßig. Aber damit haben die sich beschäftigt in der Akademie der pädagogischen Wissenschaften und haben versucht, Programme zu entwickeln, wie sie überzeugen können. Und das sollte durchaus diskursiv sein. Das Problem ist nur, wenn man einerseits diskutieren will und das diskursiv anlegt, aber gleichzeitig auch das Ergebnis sicher hat, das ist einfach eine schwierige Situation und das kann nicht klappen.
Pädagogisch also funktioniert das nicht. Das funktionierte ja auch bei meinem Geschichtslehrer nicht, der einem eine Wahrheit vermitteln wollte, aber gar keine Argumente dafür hatte. So eine Beeinflussung, die sehr frei mit Fakten umgeht, wollte ich von Henning Schluss wissen. Was richtet die an bei Schülerinnen und Schülern?
Also das ist wirklich eine Verarmung des Denkens, weil das ja eben auch zu tun hat mit einer selektiven Auswahl des Materials. Wenn wir uns diese Geschichtsbücher anschauen, dann sehen wir schon, dass das Material so ausgewählt wird, die Quellen so ausgewählt werden, dass die genau in dieses Geschichtsbild hineinpassen, dass die alles stützen, was dieses Geschichtsbild der gesetzmäßigen Höherentwicklung, eine Geschichte der Klassenkämpfe stützen und alles rauslassen, was dem nicht entspricht. Also zum Beispiel, dass ein Fürst oder eine Äbtissin eine positive Funktion hätte, dass die was für ihre Leute getan hat, das ist eigentlich undenkbar. Das muss rausgelassen werden und es muss erst eher ein Bild von Adligen dargestellt werden, die ihre leibeigenen Bauern unterdrücken. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass diese Perspektive, und wir sehen das schon im ersten Geschichtsbuch von 1952.
Das hat der Herr Schluss hier mitgebracht.
Ja.
DDR 1952.
Schon auch anders akzentuiert. Und das ist schon auch in dem damaligen Diskurs spannend, dass man eben sieht, okay, wir fangen jetzt nicht an mit Heinrich dem I., sondern wir fangen an mit der Lage der Bauern. Wie waren die Bauern da? Und diesen Fokus auf die einfachen Leute, das ist schon auch was Wertvolles. Ja? Also man kann es nicht ganz einlinig sagen, aber gleichzeitig ist diese Einordnung in eine Ideologie oder in eine wissenschaftliche Weltanschauung hochproblematisch, weil alles, was dieser Ideologie oder dieser wissenschaftlichen Weltanschauung nicht entspricht, eben rausfallen muss. Ja, das, die Wirklichkeit, die da nicht reingepasst hat, die gab es eben nicht in der Darstellung.
Ja, die Ideologie muss nicht unbedingt in allen Punkten falsch sein, aber es ist halt falsch, dass es eine Ideologie ist, also dass ich dazu keine Alternative zulasse.
Genau so ist es, ja. Und dass die Quellen nicht erstmal als Quellen in ihrer Pluralität gewürdigt werden, sondern dass sie eben immer schon so ausgewählt werden, dass sie genau dieses Geschichtsbild stützen. Und dann, wo sollen die Schülerinnen andere Quellen herkriegen? Internet gab es nicht. Und hätte es in der DDR, also die DDR mit Internet ist eigentlich schwer vorstellbar. Das ist ja, was heute den Diktaturen und den totalitären Systemen recht schwer macht, ne? Internet. Und man merkt ja auch, wie sie darauf reagieren, ob wir China, Iran oder Nordkorea oder Russland uns anschauen.
Das bringt uns wieder zum Anfang der Folge zurück, zum Beispiel Russland.
Ich glaube, man muss am Anfang irgendwie immer auch sich klar machen, dass jede Schulbuchgeschichte sehr, sehr viele blinde Flecken hat. Das kann auch gar nicht anders sein, ne? Weil man muss sozusagen unter enormem Zeitdruck erzählen, komprimieren, auswählen, Dinge weglassen, Fokussierungen setzen. Da fällt erstmal auf, dass die russischen Geschichtsschulbücher zum Beispiel mit Blick auf den Kalten Krieg komplett andere Akzentuierungen vornehmen, ne? Und das muss nicht unbedingt und immer nur schlecht und falsch sein, ne? Sondern das ist einfach so eine andere Auswahl, die vornehmen. Keine Ahnung, so ein Beispiel wäre, dass 1947 Fokus drauf gerichtet wird, dass kommunistische Minister in Frankreich und in Italien aus den Regierungen rausfliegen, ne? Also parallel sozusagen zum Startschuss des Kalten Krieges. Das finden Sie in deutschen Geschichtsschulbüchern nicht. Da würde ich immer sagen, das ist eine interessante Perspektive, wo man sich auch mal angucken kann, wie dieselbe Geschichte anderswo erzählt wird.
Barbara Christoph nochmal. Sie hat intensiv geforscht an dem neuen russischen Geschichtsbuch, in dem die ukrainische Geschichte umgedeutet wird.
Die Ukraine kommt vor. Die kommt in zweierlei Hinsicht vor, würde ich sagen. Erstmal habe ich schon erwähnt, die gesamte Erzählung des Buches für die 11. Klasse, die so den Zeitraum 45 bis in die Gegenwart abdeckt, landet punktgenau beim Krieg gegen die Ukraine, der, und hier ist ganz deutlich, hier geht es nicht nur um Selektivität, also nicht nur darum, genehme Fakten auszuwählen und andere unter den Tisch fallen zu lassen. Hier werden auch explizit Fakten erfunden. Ne? Hier werden Fake News platziert. Ne? Da ist dann die Rede davon, dass Kiew angeblich kurz davor war, nach 2014 den Hafen auf der Krim in Sewastopol in einen NATO-Stützpunkt zu verwandeln. Da wird behauptet, dass die Ukraine ihre Hände nach Atomwaffen ausgestreckt hat, was komplett aus der Luft gegriffen ist und so einfach nicht stimmt. Da wird irgendwie erzählt, dass 80% der Bevölkerung in der Ukraine Russisch als Hauptsprache sprechen, was auch nicht stimmt. Ne? Da gibt es Debatten drum ganz genau und sicher wissen wir die Zahlen, würde ich mal sagen, nicht. Aber es gibt so Untersuchungen, die sagen, 30%, ne, sprechen Russisch als Hauptsprache. Es gibt unglaublich viele Leute, die Russisch und Ukraine sprechen. Und auch das würde ich gerne nochmal betonen, seit 2014 gibt es ganz viele Leute, die eigentlich russischsprachig aufgewachsen sind und die sich aus Entsetzen über das, was Russland seit 2014 gegen die Ukraine treibt, jetzt ukrainisch gelernt haben und auch in ihrem familiären Umfeld ukrainisch sprechen. Ja, das sind Dinge, die komplett falsch erzählt werden, wo wirklich bewusst gelogen wird. Ja.
Also es ist ein Buch oder es sind Bücher, die tatsächlich das Narrativ von Putin übernehmen, was er auch in den Medien sozusagen versucht zu verbreiten, dass die Ukraine gar kein eigenständiger Staat gewesen sei. Irgendwann dann erst im 20. Jahrhundert, so heißt es ja, da habe es dann eine Ukraine gegeben. Und im Übrigen ist es eigentlich das Kernland Russlands, das man sich zurückholen müsse. Und es war völlig falsch, die Sowjetunion aufzulösen und einzuräumen, dass die Menschen in den Ländern, die dann eben nicht mehr dazugehörten, sich selbst bestimmen.
Also ich würde sagen, es gibt ein unglaublich starkes Echo dieses Narrativs, das Putin ja in mehreren Publikationen und Reden irgendwie entfaltet hat. Aber so ganz eins zu eins prägt es den Diskurs in dem Schulbuch nicht. Ich würde eher den Akzent auf was anderes lenken. Ich glaube, die Ukraine taucht immer dann auf, wenn die Erzählung in Schlingern gerät. Das wäre sozusagen so ein zweites ganz wichtiges Moment, das ich mit Blick auf diese Schulbücher stark machen wollen würde. Es gibt sozusagen das Interesse, dieses hermetisch geschlossene Narrativ zu entfalten, aber das funktioniert über weite Strecken nicht. Und das funktioniert mit gutem Grund nicht, weil diese russische Gesellschaft erinnerungskulturell sehr, sehr gespalten ist, viel gespaltener als so etablierte Nationalstaaten wie Deutschland oder so. Ja, also wie hält man es mit der Oktoberrevolution? Wie hält man es mit dem Zarismus? Das sind alles Fragen, über die es in der russischen Gesellschaft keinen Konsens gibt. Und immer wenn man an so einem Punkt ist, wo das eigentlich sichtbar wird, wo irgendwie sichtbar wird, wir haben hier einen Satz, der den Bolschewiki vorwirft, die russische Gesellschaft in einen Bürgerkrieg getrieben zu haben, und dann kommt so ein Satz, der aber gleichzeitig artikuliert, die Bolschewiki waren eigentlich die einzigen, die in der Zeit damals das Heft des Handelns in die Hand nehmen konnten und sozusagen dann auch ein Stück weit Oktoberrevolution legitimiert wird. Immer wenn man in so einer Situation ist, dann flüchtet man sozusagen in so eine Dämonisierung der Ukraine. Immer wenn die Erzählung ins Stocken gerät, weil man sich in so einen Widerspruch zu verwickeln droht, dann wird ganz massiv auf Dämonisierung der Ukraine gesetzt, dann wird die Erzählung mobilisiert, dass die Ukraine immer schon bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit den Feinden Russlands paktiert hat, mit der Entente, die Weißen während des Bürgerkriegs unterstützt hat, mit den Polen, die Russland in der Stunde der Not nach der Oktoberrevolution überfallen haben. Immer um sozusagen aus so einer Situation, in der einem die narrativen Stränge so ein bisschen in den Händen sich verwirren, wird sozusagen Ukraine dämonisiert.
Ein Geschichtsbuch, in dem es eigentlich um die Gegenwart geht. Die Geschichte wird passend gemacht, damit sich die Verbrechen Wladimir Putins irgendwie begründen lassen. Da fällt dann einiges unter den Tisch. Und was übrig bleibt, daran sind halt die anderen schuld.
Die sowjetische Geschichte wird über weite Strecken als eine Erfolgsgeschichte erzählt. Stalinistische Massenverbrechen werden entweder ausgeblendet, massiv relativiert oder tatsächlich auch gerechtfertigt. Auch mit Blick auf so eine komplizierte internationale Situation, zum Beispiel irgendwie die Jahre des großen Terrors 1937, 38, da wird dann darauf verwiesen, dass in der Zeit Japan China angegriffen hat, dass in Spanien ein Bürgerkrieg tobt, in den sich das faschistische Deutschland und das faschistische Italien einmischen, dass das sozusagen eine internationale Konstellation schafft, in der auch die Sowjetunion in Gefahr ist, in der es deshalb nachvollziehbar ist, dass man ganz besonders vorsichtig auf potenzielle Agenten externer Mächte guckt. Das sind so Erzählungen, wo tatsächlich auch sowas wie die ungeheuren Massenerschießungen 1937, 1938, wo täglich irgendwie zwischen 1000 und 1500 Leuten erschossen worden sind, wo die so nonchalant legitimiert werden. Nicht explizit, es wird nicht gesagt, das war komplett richtig, aber es wird sozusagen Kontext produziert, in dem das als eine nachvollziehbare Entscheidung erscheint.
Mhm. Also Sie kennen ja nun die Narrative, die es in der russischen Geschichtsschreibung bisher gegeben hat, und Sie kennen die aus den neuen Büchern. Hat sich da was verändert?
Also ich würde sagen, es gibt eine Vereindeutigung. Also erstmal gab es auch in Russland konkurrierende Schulbücher. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Also es gibt diese Vorgaben vom Lehrplan, und dann ist aber die Frage, wer wird eigentlich damit beauftragt, diesen Lehrplan in Geschichtsschulbücher zu übersetzen. Das können private Akteure sein, wie Verlage. Und da kann es natürlich irgendwie auch eine Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Verlagen geben, die für dieselbe Periode ein Geschichtsschulbuch entwickeln. Das ist sozusagen Normalität in vielen Gesellschaften. Das ist in Russland mittlerweile keine Normalität mehr. Das ist, glaube ich, irgendwie der entscheidende Einschnitt, der letztes Jahr passiert ist, dass es nicht mehr konkurrierende Schulbücher für dieselbe Klasse gibt, sondern dass es ein einheitliches Schulbuch gibt. Das würde ich nochmal ganz stark machen wollen.
Das ist keine gute Entwicklung, oder?
Nee, keine gute Entwicklung. Gleichzeitig ist das etwas, was Putin schon öfter mal versucht hat. Das ist eine Idee, mit der er das erste Mal 2013 explizit aufgetreten ist und gesagt hat, wir brauchen das. Wir brauchen ein einheitliches Geschichtsbild, um unsere Nation zu stärken. Und das ist aber damals, flapsig formuliert, so ein bisschen den Bach runtergegangen. Ich habe es vorhin erwähnt, die russische Gesellschaft wird autoritär regiert und es gibt eine unglaubliche sukzessive Einschränkung dessen, was öffentlich artikuliert werden kann und was nicht. Aber gleichzeitig ist sie auch eine unglaublich gespaltene Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die in zentralen Fragen gespaltener ist, als es zum Beispiel die deutsche Gesellschaft ist. Was halten wir vom Zarismus? Was halten wir von der Oktoberrevolution? Da gibt es keinen Konsens in der russischen Gesellschaft. Da gibt es noch nicht mal einen Konsens im Lager derjenigen, die Putin unterstützen. Putin erhält Unterstützung von Monarchisten, von überzeugten extremistischen russischen Nationalisten, von Stalinisten, von Leuten, die sich als Bolschewiki bezeichnen würden, aber eine kritische Perspektive auf Stalin haben, von Eurasiern, also von einer sehr heterogenen Gruppe von Akteuren, die zu zentralen Fragen der russischen Geschichte unterschiedliche Positionen haben und die sozusagen auch das Putin-Regime nicht einfach ignorieren kann. Ja, und das ist sichtbar geworden. Ich habe vorhin angesetzt zu erzählen, dass 2013 Putin aufgetreten ist mit der Idee, wir brauchen jetzt ein einheitliches Geschichtsschulbuch. Und da ist ein Buch entstanden, was aber massiv in die Kritik geraten ist von Lehrern und Lehrerinnen. Nicht, weil die mit bestimmten Positionen in dem Schulbuch unzufrieden waren, sondern weil die gesagt haben, das liest sich wie so ein Telefonbuch. Da steht so eine dürre Reihe von Daten, aber es wird keine richtige Erzählung angeboten. Wir können damit gar nicht unterrichten. Und das hat dann dazu geführt, dass Hilfsbücher für Lehrer und Lehrerinnen geschrieben werden mussten, weil die Lehrer gesagt haben, wir sind komplett überfordert, mit diesem Buch zu unterrichten. Und da gab es dann wieder so eine Explosion von Vielfalt, ne? Von stärker monarchistisch orientierten Büchern, von stärker stalinistisch orientierten Büchern. So, also das ist so ein Prozess, glaube ich, wenn man genau hinguckt, den man in der russischen Gesellschaft beobachten kann, dass so ein Versuch gibt, so ein einheitliches, kohärentes Narrativ zu produzieren, das alle auf eine Linie einschwört. Und irgendwie funktioniert das nicht so wirklich gut. Und ich würde eben sagen, auch in diesen jetzigen Büchern kann man noch Echos dieser Divergenzen lesen. Die sind viel schwächer geworden, das muss man auch ganz klar feststellen. Aber sie sind immer noch da. Ne? Ich habe das vorhin skizziert mit einer ambivalenten, widersprüchlichen Beurteilung der Rolle der Bolschewiki zum Beispiel oder der Rolle des Zaren im Ersten Weltkrieg.
Ja, wie geht das denn überhaupt? Also ich meine, wir hatten das Zarenreich, wir hatten den Stalinismus und die Sowjetunion. Ja. Wir haben jetzt Russland. Also es gibt ja unglaublich viele Bezugspunkte für Putin, beziehungsweise sagen wir mal für dieses Narrativ, wie sind wir eigentlich geworden, was wir sind und was ist unsere Rolle in der Welt. So, darum geht es ja im Groben in so einem Geschichtsbuch. Diese unterschiedlichen Sachen zusammenzuziehen ist ja gar nicht so einfach. Also Monarchie, Diktatur, jetzt sagen wir mal sowas wie Demokratie, so soll es jedenfalls aussehen. Wie gelingt das denn, das sozusagen als eine logische Entwicklung zu zeigen, in der eigentlich alles gut ist?
Also Sie haben es angesprochen, es gibt zwei rasante Herausforderungen, vor denen jeder steht, der eine russische Geschichte konstruieren will. Das ist einmal sozusagen, wer ist eigentlich der Protagonist der Geschichte? Und das ist ein Problem für alle postimperialen Länder, alle postimperialen Nationen. Wie gehe ich eigentlich damit um, dass es da mal so ein Imperium gegeben hat, in dem übrigens die russischsprachigen Menschen nur dann eine demografische Mehrheit gestellt haben, wenn sie die Ukraine rein definiert haben in den Kreis der russischsprachigen Mehrheit. Da kann man auch schon mal sehen, wie wichtig das sozusagen auch tatsächlich ist für Russland an dieser Vorstellung von der unverbrüchlichen Einheit der ostslawischen Völker auch in der Sowjetunion festzuhalten. Also das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass sich eben auch tatsächlich die politische Ordnung radikal verändert. Und ich glaube, also vor ähnlichen Herausforderungen steht die Konstruktion jeder Geschichte, weil es immer enorme Brüche und Diskontinuitäten gibt. Und Lösungsstrategie ist es, offenzulegen, ja, immer wieder auch sozusagen innezuhalten und sichtbar zu machen, dass sich da Dinge kardinal verändert haben und dass es in der Gesellschaft damals enorme Debatten darüber gegeben hat, welcher Weg jetzt der richtige ist und dass es die auch noch heute gibt. Ne? Dass auch heute mit Blick zurück auf die Vergangenheit es immer noch Personen gibt, die dasselbe Ereignis unterschiedlich einschätzen. Ist das jetzt irgendwie was Positives, ist das was Negatives? Und das ist eben das, was in diesen neuen russischen Geschichtsschulbüchern nur noch ganz am Ansatz passiert. Aber es passiert an einigen Stellen. Ne? Thank you.
sind natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, die ja auch dazu beitragen können, dass die Dinge, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so monolithisch aussehen, sondern dass man durchaus da nochmal dran kratzen kann an den einzelnen Thesen.
Ja.
Wissen Sie, wie in Russland die Lehrerinnen und Lehrer mit diesen neuen Unterrichtsmaterialien umgehen? Also gibt es da Kreativität, auch vielleicht da drumherum zu arbeiten? Oder wie geht man damit um?
Also ehrlich gesagt, über die neue Situation kann ich gar nichts sagen, weil es im Moment echt unglaublich schwierig ist, überhaupt mit Menschen über solche Dinge zu sprechen, weil alle unglaublich Angst haben. Auch Lehrer und Lehrerinnen haben unglaublich Angst. Ich hatte eine polnische Kollegin, mit der ich zusammen ein Sonderheft zu Zweiten Weltkrieg in russischen Geschichtsschulbüchern veröffentlicht habe. Die hat in 2018, 2019, 2020 Interviews mit Lehrern und Lehrerinnen gefunden und hat tatsächlich auch immer festgestellt, dass Lehrpersonen, die ein gutes Verhältnis zu ihren Schülerinnen haben, dass die sich erlauben können, sagen auch ein Stück weit andere Akzente zu setzen, Positionen aus Schulbüchern zu relativieren. Aber es gibt auch eine ungeheure Angst vor Denunziationen. Ja, man kann mittlerweile digital auf einer Homepage jemanden denunzieren. Lehrerinnen können Schülerinnen denunzieren und Schülerinnen können Lehrerinnen denunzieren, dass sie sozusagen abweichen von der vorgegebenen historischen Erzählung.
Lehrer müssen also vorsichtig sein, wenn sie vom vorgegebenen Narrativ abweichen. Auch das zeigt, dass in Russland kein Geschichtsunterricht gewollt wird, sondern die Schule vor allem dazu dient, die Staatsideologie zu vermitteln. Interessant finde ich, dass wir offenbar ohnehin dazu neigen, die eigene Geschichte zu vereinfachen. Und das auch ganz ohne Druck. Einfach, weil wir gern zu etwas gehören und uns identifizieren wollen. Und zwar auch mit dem, was so landläufig als Geschichtsbild gilt.
Und das kann, glaube ich, auch gar nicht anders sein, weil Geschichtsschulbücher ja irgendwie so ein Massenmedium sind, das sich an alle Mitglieder einer Gesellschaft richtet, ungeachtet der jeweiligen politischen oder erinnerungskulturellen Präferenzen. Ne? Und ich glaube, wir haben alle irgendwie eine ziemlich ausgeprägte Bereitschaft, so Ambivalenzen und Widersprüche nicht wahrzunehmen, ne? Weil wir so ein dominantes Narrativ im Kopf haben. Und ich würde mal sagen, dieses Narrativ, Russland oder die Sowjetunion waren immer schon umzingelt von externen Feinden, die uns zu Fall bringen wollten. Und wir mussten uns unglaublich anstrengen, um unsere Existenz zu sichern und um zu einer starken Macht zu werden, die vor solchen Anschlägen sicher ist. Das ist wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, doch sehr, sehr tief in den Köpfen von Menschen verwurzelt. Wenn ich da noch mal eine Bemerkung einflechten darf. Es wird so oft skandalisiert, dass Geschichte aus der Gegenwart rekonstruiert wird unter dem Einfluss politischer Interessen. Das hat seine Schattenseiten, die wir auch deutlich sehen können, zum Beispiel in den neuen russischen Geschichtsschulbüchern. Aber gleichzeitig möchte ich ehrlich gesagt auch nicht zurück in Zeiten, wo so getan wird, als wie wenn man aus so einer allwissenden, alles sehenden, gottgleichen Position heraus irgendwie rekonstruieren können, was ist die Weltgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart. Und dann zum Beispiel übersieht, dass wir in Deutschland unter Antike seit Jahrzehnten Griechenland, Rom, ein bisschen Mesopotamien verstehen, aber weiß ich nicht, chinesische Geschichte überhaupt nicht auftaucht, obwohl die in der Antike, also in der Zeit, die wir als Antike beschreiben, unglaublich spannend und wichtig ist. Ja, also ich möchte mich nur so irgendwie wehren gegen so Positionen, die gerade auch in der kritischen Auseinandersetzung mit diesen russischen Schulgeschichtsbüchern, die richtig und wichtig ist, aber die sozusagen zurückfallen in so Positionen, die davon ausgehen, man könne so eine neutrale Geschichte aus der Distanz heraus erzählen. Ne? Ich glaube, wir können das nicht, wenn man sich anguckt, wie mit, keine Ahnung, Kolonialverbrechen auch in den Schulgeschichtsbüchern westlicher Demokratien umgegangen wird, dann sehen wir ganz eindeutig den Einfluss unterschiedlicher politischer Konjunkturen darauf, wie diese Geschichte erzählt wird. Das aus den Augen zu verlieren, fände ich sozusagen ganz problematisch in der Auseinandersetzung mit diesem nochmal so ein neues Level erreichenden Zurichtung von Geschichte in autoritären Regimen. Ja.
Wie kann da Geschichtsunterricht gegensteuern und ein Bewusstsein gerade für die Widersprüche und die Ambivalenzen fördern? Henning Schluss hat auf der Didakta für eine gute Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer plädiert. Die, meint er, die sollten mehr können, als das zu vermitteln, was im Buch steht.
Wenn wir über Verkürzung des Lehramtsstudiums reden, auch in Österreich, dann wird das eben immer schwieriger. Aber es sind die ganz wesentlichen Kompetenzen. Es reicht nicht aus, dass die Lehrperson eine Stunde weiter ist als die Schülerinnen und Schüler und das Lehrbuch als einzige Quelle hat, sondern sie muss eben mit den Quellen arbeiten können. Und wir haben heute viel, viel mehr Quellen. Insofern ist die und die sind auch viel einfacher zugänglich übers Internet. Und insofern ist genau diese Quellenkritik, also Schülerinnen zu befähigen, eine Quelle kritisch einzuordnen, woher kommt die, wer verbreitet die, hat diese Institution möglicherweise Interessen, das zu verbreiten, das ist entscheidend. Und das sind Kompetenzen, die man lernen muss und lernen kann. Und die sollte man im Studium lernen.
Mein Traum von einem pluralitätstauglichen Geschichtsunterricht wäre erstens so ein Ausbruch aus der Chronologie. Die Tatsache, dass wir immer die Geschichte chronologisch erzählen von Adam und Eva bis heute, erzeugt die Illusion, als wenn das tatsächlich die relevanten Ereignisse sind. Und wenn man sozusagen aus dieser Illusion aussteigen würde und stattdessen problemorientierte Perspektiven thematisieren würde, das fände ich schon mal irgendwie einen wichtigen, wichtigen großen Schritt nach vorne.
Barbara Christoph wirbt dafür, stärker auszuwählen. Ereignisse und Zusammenhänge aus der Geschichte, an denen sich zeigen lässt, was schieflaufen kann und wie Menschen aus dem Schlamassel auch wieder rauskommen.
Also sozusagen so ein Nebeneinander von unterschiedlichen Zugriffen auf Geschichte, die dann auch zur Selektion unterschiedlicher als relevant markierter Ereignisse führen, das wäre für mich sozusagen die perfekte Lösung, die auch herausführen würde, nochmal aus dieser Illusion, wir können die Geschichte von Adam und Eva bis heute erzählen. Die können wir nicht. Wir können orientiert an unterschiedlichen Fragestellungen unterschiedliche Dinge als relevant markieren.
Und darüber dann im besten Falle diskutieren, statt in der Geschichte nach eigener Größe und nach Begründungen für Kriege zu suchen. So ist es ja in den meisten Ländern bis ins 20. Jahrhundert gemacht worden. Ganz besonders muss man sagen, in Deutschland. Gut ist ja zu sehen, dass sich die Geschichte oft selbst gegen den Missbrauch wehrt. Irgendwann entstehen dabei einfach zu viele Widersprüche.
Vielleicht, um das pointiert auf einen Begriff zu bringen, ich fände es gut, wenn wir nicht mehr von Vergangenheit sprechen, sondern von Vergangenheiten. Und wenn wir uns auch immer mal wieder hin und wieder einen Kopf drüber machen, woher kommt eigentlich dieser Kollektiv-Singular die Geschichte? Dass der so diese Illusion, es gibt da diese eine Erzählung, die man irgendwie anbieten könnte.
Wir werden uns sofort umbenennen in Der Rest sind Geschichten.
Ja.
Vielen Dank, Frau Christoph. Vielen Dank an Barbara Christoph und Henning Schluss. In der nächsten Folge fragen wir die Geschichte, warum es aktuell fast unmöglich erscheint, dass die Vereinten Nationen wirksam Konflikte bekämpfen.
Dass beispielsweise Stalin befürchtete, in dem anvisierten ständigen Rat, den es geben sollte, der westlichen Übermacht ausgeliefert zu sein. Und er forderte deshalb und konnte sich damit auch durchsetzen, dass alle Nicht-Verfahrensfragen im UN-Sicherheitsrat der Zustimmung der ständigen Mitglieder bedürfen. Und damit wurde das Vetorecht geschaffen, das wir heute auch noch sehen und dessen Existenz häufig beklagt wird, weil damit wird den 5 ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat das Recht gegeben, allein durch ihr Veto Entscheidungen im Rat zu blockieren.
Was vom Friedensversprechen übrig blieb? Geschichte der Vereinten Nationen. Recherche und Redaktion dieser Folge Monika Dittrich, Regie und Produktion Carina Schröder. Für Fragen, Kritik und Themenanregungen gibt's unsere Mailadresse derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Lob lesen wir natürlich auch gern und wir freuen uns natürlich über gute Bewertungen auf den zahlreichen Plattformen im Netz. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.